Herzlich willkommen bei Prolog und Panik, deinem Buchpodcast. Ich bin Diana.
Und ich bin Mona. Und wir reden am liebsten über Fantasy, Romantasy und Romance-Bücher.
Komplett ehrlich, mit viel Englisch und ohne Filter. Wir haben heute eine Favorites-Folge für euch vorbereitet, in der wir euch von unseren absoluten Lieblingsbüchern innerhalb eines Genres vorschwärmen. In der Hoffnung, dass ihr auch Lust darauf bekommt, sie an die Spitze eurer Liste setzt oder euch daran erinnert, wie schön die waren. Ich weiß nicht, was Mona vorbereitet hat. Mona kennt meine Liste nicht und ich bin richtig gespannt, ob es Überschneidungen gibt.
Ich bin so aufgeregt und freue mich so zu hören, was auf deiner Liste steht, Diana. Heute reden wir nämlich über unsere liebsten Romance-Bücher.
Ja, und Mona hat mich die ganze Zeit schon geärgert und Sachen angeteasert, die sie mir nicht sagen wollte und die ich nicht erraten habe. Und jetzt, kommt gleich der Big Reveal.
Ja, und nachher wirst du dir einen Kopf fassen, ich sag's dir.
Toll. Möchtest du denn direkt anfangen? Weil wir reden ja ganz, ganz viel über Romance-Bücher und ich bin richtig gespannt, was wirklich auf deiner Top-Liste, was sind deine allerliebsten, liebsten Lieblings-Romance-Bücher?
Man muss noch dazu sagen, es wird noch weitere Folgen geben, wo wir die Romance-Bücher weiter unterkategorisiert haben.
Ja.
Weil es wird noch Folgen geben zu bestimmten Tropes.
Also fest steht schon, dass wir eine Folge machen zu Smalltown-Romance und eine Folge zu Sports-Romance, weil wir dachten, so eine 12-stündige Podcast-Folge will ja keiner hören.
Was? Kann ich ja gar nicht nachvollziehen.
Und deswegen heute Romance-Bücher, die nicht Smalltown sind, wobei ich mir nicht sicher bin, ob ich das so 100% erfülle und nicht Sports-Romance sind.
Ja, also nicht wundern, ne? Die ganzen Hockeybücher kommen in einer anderen Folge.
Ja.
Ich habe mir jetzt gar keine Gedanken gemacht, mit welchen von denen ich am liebsten anfangen will. Aber ich will noch dazu sagen, dass ich nicht immer nur ein Buch rausgesucht habe. Ich habe ein bisschen geschummelt. Aber ganz oben auf meiner Liste, und ich habe dieses Jahr wieder ein Buch von ihr gelesen, sind die Carly Fortune Bücher.
Hm.
Ja.
Mein Herz.
Du hast ja dieses Jahr auch eins gelesen, zwei gelesen.
Eins nur. Und sie hat es mit einem Buch geschafft, dass sie plötzlich eine meiner Lieblingsautorinnen ist.
Bei mir auch. Letztes Jahr. Ich habe letztes Jahr blind Meet Me at the Lake gelesen. Das ist ihr zweites Buch. Das heißt auf Deutsch Nächsten Sommer am See. Die deutschen Bücher sind alle auch im Penguin Verlag erschienen. Alle von ihren Büchern, bis auf das neueste, gibt es auf Deutsch. Also alle, die ich schon gelesen habe. Ich habe 3 von ihren 4 Büchern schon gelesen. Eben letztes Jahr zuerst Meet Me at the Lake. Das war ein 99-Cent Buch. Aus der 99-Cent-Bibliothek. Ich habe das blind gelesen. Ich habe es geliebt. Habe mir sofort ihre anderen 2 Bücher gekauft. Ihr erstes ist Every Summer After. Das heißt auf Deutsch 5 Sommer mit dir. Und letztes Jahr kam raus The Summer Will Be Different. Das heißt auf Deutsch Dieser Sommer wird anders. Und ich habe dann letztes Jahr direkt nach Meet Me at the Lake noch The Summer Will Be Different gelesen. Und habe dieses Jahr dann Every Summer After gelesen. Und dieses Jahr kam dann auch noch One Golden Summer raus, das ist aber auch noch nicht auf Deutsch draußen. Und ich habe es auch noch nicht gelesen. Und dann habe ich Diana überredet, dieses Jahr auch eins von ihr zu lesen.
Ja, ich habe ja tatsächlich auch 2 oder 3 Bücher von ihr in der digitalen 99-Cent-Bibliothek. Und die lagen da schon länger und ich wollte sie immer lesen. Und dann, ihr wisst, dann rutschen die immer weiter runter auf der Liste. Und dann braucht man manchmal so einen kleinen Schubs von jemandem und sagt, mach mal, es lohnt sich.
Ja, für mich sind es auch richtige Sommerbücher. Also ich habe tatsächlich auf den Sommer wieder gewartet, um dieses Buch zu lesen.
Ja.
Weil alle ihre Bücher, erstens, die kommen immer im Sommer raus und alle ihre Bücher spielen auch im Sommer. Und zwar so richtig im Sommer. Also das ist richtiges Sommerfeeling, finde ich, bei allen ihren Büchern. Deswegen lohnt sich das auch wirklich, die im Sommer zu lesen. Du hast sie sogar am See gelesen.
Ich habe sogar am See gelesen. Ich habe es mir auch extra aufgehoben. Ich habe gelesen The Summer Will Be Different oder Dieser Sommer wird anders. Und habe es extra aufgehoben für den Urlaub. Und die sind ja auch alle, die haben ja alle Lake und Sommer und sowas im Titel.
Ja.
So sind die. Superschön.
Die sind superschön. Ganz kurz, die sind alle Single-POV, also alle, die ich gelesen habe zumindest. Und ich finde, die sind extrem gut emotional. Also die schafft es auf eine unfassbar schöne Weise, diese Bücher sehr emotional zu machen, ohne sie überdramatisch oder sowas zu machen. Also ich kann das immer richtig mitfühlen, Und ich habe da so richtigen Herzschmerz oder mir blutet mein Herz oder das geht mir auf, je nachdem. Aber ich finde es unfassbar gut geschrieben, dass die so richtig schön emotional sind und einen da richtig schön mitnehmen. Was sie auch immer hat, was ich finde die Lese-Experience extrem gut macht, ist, sie hat fast immer eine Dual-Timeline, dass du quasi von Kapitel zu Kapitel immer zwei Zeitfenster erzählt werden. Oft was, was viel früher passiert ist und dann was, was in der Gegenwart passiert. Und mich hat es halt dann immer super dolle mitgezogen, weil ich dann halt immer wissen wollte, oh, was passiert denn da jetzt? Und dann muss man ja weiterlesen, um das Nächste zu erfahren und so. Also ich finde es richtig, richtig gut gemacht. Hab die alle sehr geliebt.
Hast du einen Favoriten?
Frag mich doch sowas nicht. Ich finde es ja eh ganz schwierig mit Favoriten. Oh. Also letztes Jahr Meet Me at the Lake, das halt das erste war, war schon richtig, richtig gut. Aber dieses Jahr Every Summer After hat mich auch nochmal mitgenommen. Boah, ich fand alle echt gut. Das Summer Will Be Different hat auch echt richtig gute Sachen. Also laut Goodreads ist ihr neuestes am besten mit 4,32 Sternen. Wobei ich finde, man muss immer ein bisschen warten, bis sich das so ausmittelt mit den ganzen Hype-Bewertungen am Anfang. Aber ihr erstes hat tatsächlich 4,18 Sterne. Also Every Summer After. 5 Sommer mit dir. Und Meet Me at the Lake, das ich so toll fand letztes Jahr, hat tatsächlich nur, in Anführungszeichen, 3,68 Sterne. Und The Summer Will Be Different hat 3,95.
Ja.
Also ich fand alle richtig gut. Ich könnte dir jetzt nicht sagen, welches ich am besten fände. Ich bin überrascht gerade tatsächlich, dass Every Summer After so hoch bewertet wird, weil ich immer wieder Leute lese, die es nicht ganz so toll finden. Aber ich kann alle bisher sehr empfehlen.
Oh, ich bin schon richtig gespannt, weil es gibt unendlich viele Sprachnachrichten, die Mona mir zu diesem Buch geschickt hat, die ich mir erst anhören darf, wenn ich das Buch lese. Und deswegen müsste ich es eigentlich darf ich es gar nicht rausschieben, aber ich fühle es auch gerade nicht im Winter, das zu lesen.
Ja, kann ich verstehen.
Ich muss mal gucken. Der Moment ist jetzt, glaube ich, verpasst. Ich meine, wir haben noch nicht Winter, es ist erst Herbst, aber...
Aber es ist kalt. Oh, es ist nicht mehr Seewetter.
Es ist nicht mehr Meet Me in the Lake-Wetter.
Ja. Every Summer After spielt zwar eigentlich auch immer im Sommer, aber es gibt so ein paar Szenen. Also man könnte vielleicht verargumentieren, dass du das jetzt auch lesen könntest. Aber ich kann verstehen, wenn du es...
Das ziehst du dir gerade an den Haaren herbei, dass ich dieses Buch lese.
Vielleicht.
Ich sehe es doch. Eben noch Argument, es sind alles ganz tolle Sommerbücher. Aber ach ja, warte mal, du sollst es ja jetzt lesen.
Ich wollte dir nur ermöglichen, falls du es doch jetzt lesen möchtest. Aber du darfst nicht gerne auch bis nächstes Jahr warten.
Ja, will ich eigentlich gar nicht. Ich werde mal sehen, will ich eigentlich gar nicht. Aber ja.
Wenn du es fühlst, fühlst du es. Man kann es auch im Frühling lesen. Oder wenn gerade viel Sonnenschein ist.
Ja, Meet Me at the Frozen Lake.
Es ist ja Every Summer After. Meet Me at the Frozen Lake ist ein anderes Buch. Das ich jetzt gerade gelesen habe, wo du 1000 Sprachnachrichten zu hast, ist Every Summer After.
Ach, das war Every Summer After, siehst du? Ich bring die auch durcheinander.
Die Reihe, durcheinander bringt.
Ich habe ja auch dich ungefähr schon 100-mal gefragt, wie war das nochmal? Ich weiß, die stehen alle einzeln, aber bei dem einen macht es doch Sinn, das andere vorher zu lesen.
Ja, gut, dass du es sagst.
Willst du es nochmal für alle zusammenfassen, bitte?
Kannst du es dir dann auch merken? Ja, gut, dass du sagst, hätte ich jetzt auch wieder vergessen. Also eigentlich sind es alles alleinstehende Bücher. Nur das Buch, das sie dieses Jahr rausgebracht hat, One Golden Summer, steht im losen Zusammenhang mit Every Summer After, also ihrem ersten Buch, das ich dieses Jahr gelesen habe. Das heißt, wenn man vorhat, alle ihre Bücher zu lesen, dann würde ich Every Summer After, 5 Sommer mit dir, auf jeden Fall vor One Golden Summer lesen. Einfach weil die Hauptcharaktere in beiden Büchern sich halt kennen. Wie gesagt, ich habe One Golden Summer noch nicht gelesen, aber ich weiß, auch die Autorin sagt, du musst es nicht gelesen haben. Sie stehen für sich, aber die Charaktere kommen halt vor.
Mhm. Oh, was ich ja auch liebe.
Ja.
Ist ja nicht so schlimm, dann lese ich halt das andere vorher.
Ich fand es mal ganz cool, dass es bei ihr ausnahmsweise mal nicht so ist. Mhm. Und es auf jeden Fall auch geht. Aber ich liebe ja auch Interconnected Standalones. Aber so connected. Aber ja. Sie kommen vor, deswegen, wenn man vorhat, alle ihre Bücher zu lesen, würde ich das auf jeden Fall so rum empfehlen. Und ja. Aber jetzt haben wir schon viel zu viel über diese eine Reihe geredet.
Naja, nee, weil rate mal, was auf meiner Liste steht.
Oh, the summer will be different.
The summer will be different. Mm. Carly Fortune. Dieser Sommer wird anders. Penguin Verlag. Ich würde ganz kurz dazu sagen, worum es geht. Und zwar geht es um Lucy, die ihrer allerbesten Freundin Bridget auf die Prince Edward Island, Kanada, folgt, weil diese dort einfach ein paar Tage vor ihrer Hochzeit hingeflogen ist und Lucy nicht weiß, warum die da hingeflogen ist und sich wundert, was ist da los. Und dann ruft die um Hilfe und sagt, du musst herkommen. Und dann fliegt sie ihr hinterher. Und dort auf Prince Edward Island wohnt auch noch Felix, Bridgets Bruder. Also wir haben eine Best Friends Brother Situation. Und Lucy und Felix haben Geschichte. Die kennen sich nämlich auch schon ein paar Jahre. Und es ist so einzigartig erzählt, die Tension, the yearning, es ist greifbar. Die Umgebung ist großartig. Ich finde, diese Insel ist wie ein eigener Charakter im Prinzip in dem Buch. Es ist, ich glaube, im groben Sinne kann man es auch fast als Small Town. Es hat dieses Insel-Ding, wenige Menschen, die da leben. Ich habe Oystershucking gegoogelt danach, mir Oystershucking-Wettbewerbe angeguckt, weil Felix Hobby ist, wie heißen die, Austern zu öffnen.
Da gibt es ganze Wettbewerbe.
Er nimmt an, ja, genau.
Da hast du eine Zwischenfrage. Wenn du die angeguckt hast, kannst du mir ganz kurz sagen, wie attraktiv die Menschen sind, die normalerweise an so Wettbewerben teilnehmen.
Alles wunderschöne Menschen. So, kurz. Also, es ist schön rund, es ist emotional erzählt. Ich habe es durchgesuchtet, ich bin da durchgeflogen. Es war so unheimlich gut. Und was mich ja auch in so Romance-Geschichten immer total berührt oder was mich immer mehr mitnimmt und mehr greift, ist, wenn die Charaktere schon eine längere Geschichte miteinander haben. So, das ist kein Insta-Love, sie lernen sich nicht gerade kennen und verlieben sich und ist plötzlich das größte Ding, sondern die kennen sich einfach schon mehrere Jahre. Da gibt es mehrere Jahre schon so ein, ja, wir wollen eigentlich, wir dürfen nicht. Es gibt verschiedene Gründe, warum die nicht zusammen sein können. Ja, und dann kommt, dieser Sommer wird anders.
Ganz anders für dieser Sommer.
Oh, so schön.
Es ist richtig schön.
Ich kann mich an noch erstaunlich viel in diesem Buch erinnern.
Ich auch, und ich habe das letztes Jahr gelesen.
Ja, das ist aber auch mal ein gutes Zeichen bei mir.
Ist so. Also bei den Kalifornien-Büchern könnte ich dir echt viel drüber erzählen. Gut, manchmal fallen mir die Namen nicht ein, aber...
Mhm, richtig schön.
Große Empfehlung.
Ja.
Hast du noch was anderes, was ich noch nicht hatte?
Ich hätte First-Time-Caller... B.K. Boris.
Das hat's in deine Favorites geschafft?
Ja. Also ich muss dazu sagen, wenn alle Sports Romans raus sind für die nächste Liste, alle Small Town raus ist für die Liste, habe ich alles, was noch übrig war, was mehr als 3 Sterne bekommen hat, hat's in meine Favorites-Liste geschafft.
Und wie lang ist die Liste?
Es waren, naja, es sind jetzt 6 Bücher, glaube ich.
Sind ganze 6 Bücher übrig geblieben, die du einigermaßen okay fandest.
Genau, und eins will ich aber doch nicht mehr sprechen, habe ich mir überlegt. Nein, die ich richtig toll fand.
Über eins möchte ich doch nicht mehr sprechen. Das will ich jetzt aber wissen, was das war.
Sage ich nachher was zu.
Okay, gut, danke. Aber jetzt erstmal First Time Caller. Also nicht falsch verstehen, ich habe es auch gelesen, ich fand es auch richtig gut. Es hat es aber tatsächlich nicht bis auf meine Favorites-Liste geschafft.
Es hat bisher keine deutsche Ausgabe. Ich habe keine deutsche Übersetzung angekündigt gefunden. Es hat eine 3,98-Sterne-Bewertung bei Goodreads. Also ich finde, das Setting ist einzigartig. Es ist ein Radiosender, in dem die beiden sich da kennenlernen. Also im Prinzip geht's los. Es ist eine alleinerziehende Mutter. Sie ist nicht ganz alleinerziehend. Ihr Partner lebt mit seinem Partner nebenan. Also sie teilen sich schon.
Eigentlich sind die
das
zu dritt.
Kind, eigentlich genau. Ja, deren Tochter im Radio anruft, weil sie das Gefühl hat, ihre Mutter braucht Hilfe. Die Mutter übernimmt dieses Telefongespräch mit dem Radiomoderator und beschwert sich, wie erschöpft sie des Datings ist und wie müde sie ist und dass sie keine Lust hat, sich schick zu machen und rauszugehen und so zu tun, Smalltalk zu machen, hat sie keine Lust drauf und sie will ehrliche Verbindung und die findet man aber so nicht und deswegen hat sie aufgegeben. Und dieses Interview geht viral, zu einem Radiomitschnitt, wird auf irgendwelchen sozialen Medien geteilt und dann lädt der Radiosender sie ein, dort in der Sendung zu arbeiten. Und diese Sendung wird von einem, ich weiß den Namen auch nicht mehr, aber von einem Radiohost geleitet, der im Prinzip keinen Bock mehr auf seinen Job hat und der ziemlich abgestumpft ist und ziemlich grumpy und auch überhaupt nicht mehr an die Liebe glaubt. Und deswegen werden die beide da zusammengesetzt und moderieren jetzt diese Sendung. Und sie wird auf verschiedene Dates geschickt, weil das Radiosender das als Experiment versucht, dass sie jemanden kennenlernt. Und ich fand es einfach richtig, es war so warm und es war so ein, Ah, oh, auch wie schön. Und so richtig einfach kicking your feet und smiling und laughing und irgendwie ganz nett und ganz schön. Und ich habe es ganz schnell gelesen und es ist angelehnt an Schlaflos in Seattle. Die Reihe nennt sich Heartstrings.
Kommt auch bald ein zweiter Teil raus, glaube ich.
Genau. Und es ist jedes Mal, wenn ich das Buch irgendwo sehe, dann muss ich ein bisschen lächeln.
Ja, es ist schon ein richtig gutes Buch. Ich habe dem auch sehr, sehr viele Sterne gegeben.
Ja.
Es gibt keinen guten Grund, warum es nicht auf meiner Liste gelandet ist, aber irgendwo muss man ja Abstriche machen. Deswegen finde ich es richtig schön, dass du es hier mit reingebracht hast, weil ich kann es auch nur empfehlen. Ich finde es echt richtig, richtig schön.
Weißt du, wenn du so High-Stakes-Fantasy-Reihen liest, ist es so richtig schön zwischendurch. Aber so was ganz Nettes, Herzerwärmendes mit sympathischen Charakteren zu lesen.
Und ich fand es auch irgendwie trotzdem noch ein bisschen anders. Also nicht so nach dem Motto, das ist wie alle Romance-Bücher. Es hatte irgendwie was. Ich kann dir jetzt gar nicht genau sagen, was, aber es hatte irgendwie was.
Ja, und Alleinerziehende sind in Roman auch immer. Also wenn da Kinder dabei sind, die cool sind, ist auch immer toll.
Ich wollte es gerade sagen, I'm such a sucker for a well-written kid.
Ja, und die Tochter ist ja auch ganz toll in dem Buch.
Super, ja. Auch die Partner nebendran, die haben ja auch so eine tolle Beziehung mit den Partnern. Deswegen alleinerziehend würde ich das glaube ich gar nicht nennen. Single Parent, der englische Begriff passt.
Ja.
Cool.
Mhm.
Ich habe hier was, das hast du auch schon gelesen. Und ich frage mich, ob das vielleicht auch auf deiner Liste ist.
Ja, auf meiner Resteliste.
Ich habe Beach Read von Emily Henry dieses Jahr gelesen.
Es ist auf meiner Liste.
Wir mögen uns. Das heißt auf Deutsch Verliebt in deine schönsten Seiten und ist im Knauer Verlag erschienen. Wir können uns jetzt über den deutschen Titel streiten oder wir ignorieren den einfach. Das Buch fand ich richtig, richtig gut, auch weil es mal wieder ein bisschen anders ist. Es ist nämlich auch Single-POV. Man muss dazu sagen, ich mag die Dual-POV sehr gerne. Ich lese sehr gerne den Männer-POV. Aber ich finde es auch irgendwie cool, ab und zu mal wieder ein Single-POV zu lesen aus ihrer Perspektive, wo man nämlich seine Gedanken nicht kennt und wirklich nur ihre, weil im echten Leben kenne ich ja auch nur meine.
Ja.
Und ich finde es einen richtig süßen Roman. Das sind beides Autoren.
Die beiden Protagonisten.
Ja, genau, die beiden Protagonisten sind Autoren. Ich habe gerade nur überlegt, er ist sehr erfolgreich im Krimi-Genre quasi. Thriller, glaube ich, schreibt er.
Ich glaube, er schreibt Dramen. Er schreibt so sehr relativ tiefgründige Dramen.
Also das tiefgründig definitiv, ja.
Mhm.
Und sie schreibt Romance. Ist nicht ganz so erfolgreich wie er, aber hat auch schon Bücher veröffentlicht. Und die treffen sich zufällig, sind die Nachbarn, in einem Sommerdorf, also in der Urlaubsregion jedenfalls, haben sie über den Sommer Häuser nebenan und landen dann zufällig in denselben Kreisen und machen im Endeffekt einen Deal, dass sie von dem anderen das Genre bedienen sollen über den Sommer. Also sie schreibt quasi was in seinem Genre und er schreibt was in ihrem Genre und nehmen sich so ein bisschen mit in ihren Prozess und lernen sich dadurch über die Zeit dort etwas näher kennen.
Ja.
Ich fand es richtig, richtig gut, wie gesagt, über diesen Single-POV. Es ist einfach ein Roman mit einer Liebesgeschichte und nicht so eine klassische Liebesgeschichte. Ich fand es super realistisch. Und also super relatable. Ich konnte mich da richtig reinversetzen in sie, auch wenn ich natürlich so eine Situation noch nicht hatte. Aber ich konnte das richtig nachfühlen und nachvollziehen. Man muss dazu sagen, ich finde, basierend auf dem englischen Titel und Cover, es ist keine fluffy Summer Romance.
Ja, das stimmt. Ja, Emily Henry nimmt sich sehr viel Zeit, finde ich, in diesem Buch die Charaktere auszuarbeiten. Also die bekommen eine sehr tiefe Geschichte und eine sehr detailliert beschriebene Vergangenheit. Also bevor überhaupt die beiden aufeinandertreffen, ist ja schon sehr viel Buch passiert.
Ja.
Und das macht's ja aber so besonders, finde ich. Es macht so, dass es nicht dieser fluffy Read ist, den du irgendwie nach 3 Minuten wieder vergisst, sondern man ist da irgendwie tiefer drin. Und das kann sie, finde ich, richtig gut.
Ja.
Ja.
Definitiv.
Und was sie halt auch, finde ich, richtig gut macht, ist diese Charaktere, die Probleme haben oder die schwierige Vergangenheiten haben, die auf so eine Heilungsreise auch zu schicken. Und das muss auch nicht immer miteinander passieren in ihren Büchern, finde ich. Also oft ist das nicht nur Heilung dann durch einen Partner, sondern dass da generell ein Prozess voranschreitet, da, dass die ihr Leben umdenken oder ihren Job ändern oder ihren Wohnort verändern oder irgendwie irgendwas in ihrem Leben überhaupt verändern, was nicht unbedingt immer damit zu tun hat, was der Partner macht oder will.
Ja. Ja, ich habe ja bisher nur von ihr dieses Buch gelesen. Du hast ja schon mehr von ihr gelesen, aber ich fand auch das besonders gut gemacht bei ihr. Und vielleicht liegt es auch ein bisschen an diesem Single POV, ich weiß es nicht, aber sie macht es echt richtig gut, dass man wirklich viel Story hat und man fast schon die Love-Story so ein bisschen Side-Story ist. Mhm. Also es ist schon noch ein Romance-Buch, würde ich sagen.
Ja.
Aber es ist kein richtiges, wie gesagt, kein fluffy Summer-Romance-Buch, sondern es hat wirklich tiefgründig Heilung einfach.
Ich kann auch Book Lovers sehr empfehlen und fand auch Happy Place gut. Also, es war nur nicht so happy, wie ich es gebraucht hätte in dem Moment.
Aber das ist ja das mit ihr und ihren Titeln. Also ich habe ja, wie gesagt, nur Beach Read von ihr gelesen. Und Beach Read, finde ich, ist auch, kann man sich jetzt drüber streiten, ob das der richtige Titel für das Buch ist.
Ja, weil Beach Read ja ein richtiges Genre auch geworden ist, ne? So dieser Begriff Beach Read beschreibt ja eigentlich was anderes. Das heißt, dass das Buch, was Beach Read heißt, kein Beach Read ist.
Und der Grund, warum das Buch Beach Read heißt, passiert auf den letzten zwei Seiten. Also wirklich, wenn es nicht sogar bloß der Epilog ist. Und ich glaube, bei Happy Place klingt es, also ich habe es ja noch nicht gelesen, aber das, was ich von dir mitbekommen habe, klingt ein bisschen ähnlich, dass der Titel sehr misleading ist.
Funny Story habe ich noch nicht gelesen. Bin gespannt, ob es eine Funny Story gibt. Und dann hast du sowas wie People We Meet on Vacation.
Hast du es gelesen?
Nee, habe ich nicht. Aber egal, was da drin passiert, das kann nicht daran vorbeigehen, finde ich. Weil irgendjemand.
Vielleicht treffen sie sich ja erst auf den letzten zwei Seiten.
Weil meinst du, sie sind am Ende auf einer einsamen Insel, treffen niemanden?
Wer weiß, wir werden es rausfinden. Wer es schon gelesen hat, gerne Bescheid geben.
Schön.
Was ist denn auf deiner Liste, was nicht auf meiner Liste ist?
Ich habe auf meiner Liste, ich freue mich richtig darüber zu sprechen, weil es, glaube ich, nicht so ein beliebtes Buch ist. Und zwar ist es Not in Love von Ali Hazelwood. Das hat nur eine 3,63 Bewertung bei Goodreads.
Ist immerhin besser als 3,5.
Ja. Und es hat als deutschen Untertitel ganz toll die trügerische Abwesenheit von Liebe. Ist bei Rütten und Löning erschienen. Ali Hazelwood ist ja hauptsächlich bekannt, glaube ich, für die Love Hypothesis, Love Theoretically, Love of the Brain, für diese Reihe, für diese Women in STEM, Frauen, die im Wissenschaftsbereich arbeiten, Reihe. Und da hier geht's auch um eine Protagonistin, die im Wissenschaftsbereich arbeitet. Und es ist aber ganz, ganz, ganz anders als diese Romance-Rom-Com-Bücher, die sie vorher geschrieben hat. Und sie hat extra, wenn man das Buch aufmacht, ist da ein Brief von Ali Hazelwood, in dem sie sagt, so, das ist keine Rom-Com, bitte geh nicht mit diesen Erwartungen an mein Buch ran. Es ist eine Erotic Romance. So. Und dann haben wir, willst du dazu was sagen?
Ich habe mich gerade gefragt, ob wenn wir bei Goodreads reingehen, die ganzen schlechten Bewertungen sind. Das ist ja gar keine Rom-Com.
Das ist gar nicht lustig, aber Life Hypothesis fand ich viel besser. Schön. Also wir haben einmal Rue als Protagonistin, die eher so eine schwierige Person, was heißt schwierige Person? Die ist nicht so zugänglich, die ist brutal ehrlich, die hat Schwierigkeiten mit sozialen Kontakten, sie ist eine sehr ernste Person, sie ist total das Gegenteil von so einer Sunshine-Person, die es so oft gibt. Ich finde sie sehr sympathisch, aber es dauert eine Weile, man wird ganz langsam mit ihr warm, man kommt längere Zeit überhaupt nicht an sie ran, aber im Laufe des Buches erfährt man immer mehr, warum sie so ist, man versteht ihr Verhalten besser und ich finde, sie wird sehr sympathisch, verändert sich aber trotzdem nichts. Finde ich so toll. Und dann haben wir Eli, der so ein richtiger Golden Retriever Cinnamon Typ ist. Cinnamon Roll Bun. Roll? Cinnamon Roll? Cinnamon Bun? Was ist es? Ein Cinnamon Roll.
Es ist ein Cinnamon Bun Bun.
Sehr intelligent. Geschäftsmann.
Ein Cinnamon Roll Geschäftsmann?
Ja.
Cool.
Ja, man muss ihn erstmal kennenlernen, aber der ist super. Und die beiden treffen sich zufällig für so einen One-Night-Stand. Ja, ich bin tatsächlich gerade nicht mal mehr sicher, wie das bei diesem Treffen war, ob die sich über eine App kennen. Sie trifft sich sehr viel mit Männern über Apps und hat einfach mit denen Sex.
Yes, go
und
girl.
Und ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ist auch schon eine Weile her, dass ich es gelesen habe, ob sie ihn da über die App trifft oder ob sie, glaube ich, den Typen, mit dem sich trifft, abserviert und ihn dann in einer Bar trifft. Auf jeden Fall, wie kann es anders sein? Ich weiß auch nicht mal, ob die in der Nacht Sex haben, das weiß ich gar nicht mehr. Oder ob die da einfach nur sitzen und sie dann geht. Aber sie kriegt dann danach, steht sie ihm halt plötzlich auf der Arbeit gegenüber, weil seine Firma ihren Wissenschaftszweig, sie arbeitet in der Uni im Wissenschaftszweig, an einem großen Projekt, das aufkaufen will. Das heißt, er ist halt plötzlich der Feind. Und wir haben nebenbei nachher wie noch so Wirtschaftskrimi-Elemente da drin. Das ist super. Wir haben in diesem Roman wieder Probleme von Frauen in der Wissenschaft als Thema, ganz viel. Und es ist so, dass es ist wirklich, es ist das spicieste Buch, was sie geschrieben hat.
Trotz Deep End?
Ja, unheimlich viel Spice. Und es gibt ja ganz viele Romance-Bücher, wo sich der Spice so anfühlt, als wäre der nur da drin, weil die Autoren das reinschreiben müssen, um mehr Bücher zu verkaufen. Also ich habe manchmal den Eindruck, dass es nicht ist, weil es gerade in die Story passt, sondern weil es halt bei 50% in einem Romance-Buch gibt's die erste Spice-Szene. Und das, da kannst du fast bei den Prozentzahlen, kannst du drauf gucken, wenn du auf dem Kind liegst, und das ist fast immer richtig. Und bei diesem Buch ist es aber so, dass die Story im Prinzip um den Spice drum geschrieben wurde. Also so, der Spice steht im Vordergrund für sehr lange und der Rest passt aber richtig gut dazu. Und das macht total Sinn. Also der Spice ist nicht da, um die Story zu ergänzen, sondern der Spice ist Hauptteil der Story.
Aha.
Und es ist unheimlich gut gemacht.
Warum habe ich das noch nicht gelesen?
Ja, das weiß ich halt auch nicht. Das habe ich mir vorhin, als ich mich da nochmal so reingedacht habe, dachte ich, oh, eigentlich würde Mona das mögen.
Du hast es mir offensichtlich bisher noch nicht richtig gut verkauft. Liegt aber auch daran, dass ich ja super gerne blind in Bücher reingehe, ne? Vielleicht haben wir deswegen noch nicht drüber geredet. Weil es ist ja schon lang, ich hab's ja. Es ist ja in meiner 99-Cent-Bibliothek.
Ah, sehr gut.
Ich habe super viele Bücher von ihr. Ich habe bisher einfach nur eins von ihr gelesen. Mhm. Aber später mehr.
Ah ja, okay, schön. Ich fand's wirklich toll. Und jetzt kam in diesem Sommer oder in diesem Frühjahr kam Problematic Summer Romance raus. Und das ist fast wie ein zweiter Teil. Also da sind zwei wichtige Protagonisten aus Not in Love, sind die Hauptcharaktere in Problematic Summer Romance. Du wusstest das doch nicht?
Nein.
Ja.
Oh, ja. Okay.
Problematic Summer Romance oder wie es auf Deutsch heißt, Problematic Summer Romance, die hitzige Unzulässigkeit der Liebe.
Du hast doch Deutsch studiert. Kannst du mir kurz den Untertitel erklären?
Yes. Also, ich kann ihn noch 5-mal lesen, aber die hitzige Unzulässigkeit der Liebe, also semantisch, keine Ahnung, was da steht.
Okay, danke.
Gut. Hast du jetzt Lust, Not in Love zu lesen?
Ja, tatsächlich mega. Also ich habe zwar aktuell eine echt anstrengende TBA im Sinne von, es gibt so viele Bücher, auf die ich richtig Bock habe und ich weiß nicht, wie ich die alle gleichzeitig irgendwie lesen soll.
Aber du als Wissenschaftlerin?
Ja, deswegen habe ich ja auch ein Buch von ihr gelesen. Es gibt noch mehrere Bücher von ihr, wo ich mir denke, so, ich müsste die schon längst gelesen haben. Ich habe Love Theoretically von ihr gelesen und das ist hier auch auf meiner Liste. Und das ist ja das Buch mit den Physikern. Das ist übrigens inzwischen ohne deutschen Untertitel als Love Theoretically auch in dem Ritten und Löning Verlag erschienen. Hat 4,08 Sterne auf Goodreads tatsächlich. Und da geht es auch um Women in STEM, was ich super cool fand. Ich bin ja selber eher aus dem biologischen Bereich, deswegen frage ich mich bis heute, warum ich es immer noch nicht auf die Reihe gekriegt habe, Love Hypothesis zu lesen, weil da sind die ja Biologen. Und eben Love Theoretically sind sie Physiker. Und das ist auch eine super witzige Setup von der Story, fand ich. Ich weiß nicht, du hast es auch gelesen, oder?
Ich habe die drei gelesen.
Mhm.
Und mochte ja den von den dreien am wenigsten.
Ich habe die anderen noch nicht gelesen, deswegen kann ich nichts dazu sagen. Aber ich finde es halt super süß, weil die Story ist quasi, sie ist, glaube ich, PhD-Studentin, also promoviert als Physiker und arbeitet immer, du erinnerst dich. Sie arbeitet nebenher als Escort. Und ihr Lieblingsklient ist einer, wo sie regelmäßig seine Freundin spielt im Prinzip. Vor allem bei Treffen mit seiner Familie, weil er sich gegenüber seiner Familie noch nicht als asexuell geoutet hat und sie immer Druck machen, na, du brauchst eine Freundin, du musst heiraten und so. Deswegen hat er sich einen Escort besorgt. Und dadurch ist sie in seiner Familie aktiv und kennt halt auch seine Familie, inklusive seinem Bruder, der dann später aber witzigerweise jemand in dem Physics Department ist, in dem sie eigentlich eine Assistant Professor Stelle haben will. Und das gibt so ein bisschen ein awkward Meeting am Anfang.
Bei der sie auch nicht leiden kann, ne?
Nee.
Also es ist ja immer.
Aber die Oma weiß es ja schon lange. War es nicht die Oma, die von Anfang an schon bei den Familientreffen, die haben doch ganz am Anfang, haben die nicht Go sogar gespielt? Und dann die zwei miteinander und die Oma, glaube ich, von denen so, I see you. Also, soweit ich mich erinnern kann, ist auch schon eine Weile her, dass ich das gelesen habe. Aber ja, sie mögen sich eigentlich nicht. Es entwickelt sich dann mit der Zeit etwas. Und ich fand es halt richtig cool, weil das erste Mal war, dass ich diese STEM-Representation richtig gut gelesen habe. Also da passiert halt extrem viel, wo sie als Frau in der Wissenschaft dolle benachteiligt wird. Das fand ich richtig gut und ich bin zwar selber keine Physikerin, aber Ich bin in einem Physikerhaushalt groß geworden. Also mein Dad ist Physiker. Deswegen, ich hatte zumindest da so ein bisschen den Bezug dazu, auch wenn das Love Hypothesis eigentlich mehr meins wäre, weil ich ja Biologin bin. Also Ellie Hazelwood steht noch viel an bei mir.
Und du hast sie in der 99-Cent-Bibliothek?
Ja, ich habe super viele von ihr in der 99-Cent-Bibliothek. Ich habe auf jeden Fall noch Love Hypothesis, ich habe definitiv Not in Love, ich habe Deep End, ich habe Bride.
Also ich habe ja Stand heute alles gelesen, was sie veröffentlicht hat.
What?
Also sie hat jetzt ganz neu, bringt sie jetzt ein Hörbuch raus, was Audio Only ist. Und es gab jetzt so Sci-Fi-Geschichten, da bin ich noch nicht eingestiegen, weil da gibt es irgendwie was mit mehreren Autorinnen, das habe ich noch nicht gelesen, aber ansonsten habe ich alle ihre Bücher gelesen.
Krass. Die hat ja richtig viel schon geschrieben.
Sie hat einiges geschrieben und es ist sehr, sehr unterschiedlich. Also hat ein total großes Repertoire. Die fühlen sich unterschiedlich an. Da gibt es eine, wie jetzt meins hier, mehr spicy. Dann hast du erstmal diese Rom-Coms, die sie am Anfang geschrieben hat. Dann gibt es einen YA-Roman. Dann gibt es einen Fantasy-Roman. Fantasy-Momente-Sibo-Roman.
Bride.
Bride. Ja, der ist cool. Das ist, man muss wissen, mit welchen Erwartungen man an dieses Buch rangeht. Ja.
Ja, krass. Also ich war jetzt gerade richtig überrascht, als du gesagt hast, Not in Love ist super spicy, weil Deep End wurde ja jetzt mega gehypt, dass das ja so kinky und spicy und bla 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 ist.
Aber kink is not kinking.
Ja. Also es ist vielleicht Einstiegskink.
Ich brauch das ja nicht mal, aber es wird in diesem Buch so angekündigt und auch in diesem Buch werden riesen Gespräche darüber geführt, was geht und was nicht geht und was man will und was nicht will und dann hast du da so, naja, so Vanilla.
Tell me you're reading Kinky Spice without telling me you're reading Kinky Spice. Hä, die Band ist doch nicht kinky.
Ja. Ja, es ist halt für das. Ich habe halt vorher Not in Love gelesen und dachte dann, okay.
Ja. Ja, manchmal verstehe ich, also generell finde ich es manchmal ein bisschen schwierig, wie Sachen vermarktet werden und dann denke ich mir so, hä?
Wo die Autorin wahrscheinlich nicht mal was für kann.
Nee, es ist ja auch gar kein Vorwurf für sie, sondern einfach, wie das halt vermarktet wird. Naja, gut.
Was hast du dann noch mitgebracht?
Oh, ich habe noch was Schönes. Die Hannah Grace Bücher. Also, das ist nicht auf der Liste, aber das erste von ihr ist Icebreaker. Das hast du, glaube ich, auch noch gelesen. Das ja so super gehypt wurde und all over TikTok war und wo unfassbar viele Spice-Szenen drin sind, wo es wirklich so ist, so hier mehr Spice, mehr Spice, mehr Spice, um mehr Spice zu haben. Ist trotzdem eine lustige Geschichte. Ich finde sie ganz cool.
Das ist das allererste Romance-Buch, was ich in meinem ganzen Leben gelesen habe, war Icebreaker. Ich fand super.
Ich fand es auch richtig gut. Ich weiß, das wurde danach voll gehatet, aber ich fand es auch irgendwie cool.
Ich würde es jetzt vielleicht auch haten, ich weiß es nicht. Ich habe immer gedacht, ich werde niemals ein Romance-Buch lesen. Dann habe ich das gelesen, war halt völlig übermüdet und weiß ich nicht, Burnout, weißt du, so keinen diagnostizierten Burnout, aber es hat sich so angefühlt. Und dann kam so ein Icebreaker um die Ecke und das war
ein Icebreaker.
Das war ein Icebreaker. War super.
Ja, man kann auch Icebreaker auf jeden Fall lesen. Ich fand's auch richtig gut. Ich fand aber Wildfire und Daydream, also Band 2 und 3 der Reihe, fast noch besser. Die sind auch auf Deutsch unter den Namen im Lix Verlag erschienen. Es ist eine interconnected Standalone-Reihe. Also man kann die wie immer alle separat lesen. Diana und ich sind ja so, fang bitte bei Teil 1 an und hör am besten erst auf, wenn alle vorbei sind.
Da sind wir sehr streng.
Ja, aber man kann die alle separat lesen. Wildfire würde ich auch definitiv nicht als Hockey- oder Sports-Romance kategorisieren. Ich weiß, das wird manchmal gemacht. Und selbst bei Icebreaker kann man sich schon drüber streiten, ob das Hockey-Romance ist, weil eigentlich Hockey nicht vorkommt. Bei Wildfire sind die nämlich im Sommercamp. Also ja, der spielt Hockey, aber die sind im Sommercamp.
Und wir kennen uns aus.
Wir kennen uns aus. Also mit Hockey braucht er uns nichts vormachen. In Wildfire sind die im Sommercamp, fand ich richtig, richtig cool. Sie hat so einen super rich Dad und ihre Sommer waren oft in diesem Camp und jetzt ist sie dort halt Camp, wie sagt man da, Leiterin.
Mhm.
Und fand ich richtig cool. Ihr Dad ist super rich und in der Formel 1, fand ich auch noch geil, aber ja.
Das weiß ich alles nicht mehr.
Ja. Die haben einen One-Night-Stand am Ende vom Semester und sehen sich dann, hups, auf dem Sommercamp, weil sie da beide nämlich Betreuer sind. Und dann haben die dann einen richtig schönen Sommer. Ist auch ein richtig guter Summer-Read. Also wer was für den anstehenden Sommer braucht, kann man aber auch so lesen. Aber es wäre auch ein guter Summer-Read. Und Daydream fand ich auch richtig gut, weil ich den extrem relatable auch fand. Also da ist super viel Mental Health Representation. Bei Daydream ist es ja so, da ist sie der Tutor von ihm Und sie schreibt ein Buch und er versucht, einen Kurs nachzuholen, weil er ja die Credits quasi braucht, um weiter Hockey spielen zu dürfen. Und die helfen sich quasi so gegenseitig. Aber die fand ich richtig gut gemacht, weil da fand ich das sehr gut nachvollziehbar, was die machen. Also ohne, dass ich jetzt großartig in den ihren Situationen bin, aber ich fand, man konnte es richtig gut so mitfühlen. Fand ich richtig gut geschrieben. Ist von der Reihe, glaube ich, das Buch, wo am meisten Hockey drin vorkommt. Uns kommt schon nicht viel vor. Also ich mag ihren Schreibstil sehr gerne. Ich kann die alle empfehlen, aber eigentlich habe ich es wegen Wildfire mit auf die Liste genommen.
Toll, das mochte ich auch. Ich hätte es jetzt nicht auf die Liste genommen, weil es schon so lange her ist und weil ich mich nicht mehr so gut erinnern kann. Aber ich weiß noch, dass ich das sehr mochte. Auch beide sehr mochte. Den ersten und zweiten und dritten habe ich nicht mehr gelesen. Ja, ich hatte so Angst. Ich dachte, mich gefragt, wie das so mit dem Autismus da und so.
Aber das ist ja kein richtiger Autismus.
Nee.
Also ich fand die Representation ziemlich gut, ohne dass ich jetzt selbst halt Betroffener bin. Das kann ich natürlich nicht beurteilen. Aber ich fand es gut, weil die sich halt super viel damit auseinandergesetzt haben. Bei ihm, also Henry, dem MMC, ich glaube, er kriegt gar keine Diagnose. Also es wird nie explizit festgestellt, aber es besteht halt der Verdacht, dass er irgendwie neurodivergent ist. Und sich damit halt auseinandersetzt, weshalb sie ihm ja auch dann beim Lernen hilft. Ja, aber die fand ich richtig gut.
Ich habe auch noch was Schönes. Ich habe mir nämlich gedacht, ich nehme mal noch ein Buch von Ali Hazelwood, was ich gar nicht so oft sehe. Und zwar ist es Check and Mate.
Ja.
Ihre YA-Novel.
Habe ich auch auf.
Das ist toll, eine 99 Cent.
Das ist eine YA?
Ja, yes, YA. Mona ist raus.
Ich check gar nichts. Ich kaufe ja bei 99 Cent entweder nach dem Cover oder habe ich schon ganz oft im Internet gesehen oder hat Diana gesagt, muss ich lesen. Und ich habe keinen Plan, was da drin ist.
Genau,
vor. Und dann kommt sie um die Ecke, wie in Sarah Adams, kommt kein Speis vor.
Das wollte ich auch gerade sagen. Und jetzt habe ich 3 Bücher gekauft für 99 Cent und werde es niemals lesen.
Hätte ich mir einen Kaffee von kaufen können.
Ah, aber da muss ich ja auch sagen, ne? Dass die keinen Spice haben, ist nicht der einzige Grund, dass man die nicht lesen muss.
Ich glaube, ich habe die gekauft, da kannten wir uns noch nicht.
Ja.
Das ist jetzt meine Entschuldigung.
Ja, sehr, sehr sicher. Ich habe die auch gekauft und kannte die nicht. Also, Check and Mate, ihre einzige YA-Novel. Und sie ist so schön. Oh mein Gott, sie ist so schön. Und es geht um 2 Schachspieler. Und es geht um Mallory, die nie wieder Schach spielen will. Ihr Vater war ein ganz bekannter oder sehr guter Schachspieler. Und sie hat damals auch Schach gespielt. Und dann ist da was vorgefallen, was ich nicht sagen will, weil das in dieser Handlung ganz wichtig ist, dass man das die ganze Zeit auch nicht weiß, was da eigentlich passiert ist. Und dann überzeugt ihre Freundin, sie bei einem Wohltätigkeitsturnier teilzunehmen. Und dann macht sie das, weil es ja ein Wohltätigkeitsturnier ist. Und besiegt dort natürlich den aktuellen Weltmeister.
What?
Nolan. Super smart und super hot. Und läuft dann weg, weil sie völlig überfordert ist von der Aufmerksamkeit und der Situation, dass sie da einfach gerade diesen Weltmeister besiegt hat. Und er spürt sie dann aber auf. Weil er, als ungeschlagen und ständig verlieren alle gegen ihn, sagt, ja, ich will weiter gegen dich spielen.
Oh.
Und sie will eigentlich nicht. Und dann ist so, es ist toll.
Will er weiter gegen sie spielen, weil er es geil findet? Oder weil er gegen sie gewinnen will, weil sein Ego verletzt ist?
Das will ich nicht sagen.
Okay.
Weil das auch für Mallory ganz lange unklar ist, was eigentlich seine Motive sind und was er will.
Okay.
Das ist so schön. Das ist ganz süß. Und es liest sich schnell. Und es heißt Zug um Zug zur Liebe. Auf Deutsch.
Das sind ja fast schon Dad-Jokes, die Titel.
Ja, sag ich ja. Wirklich. Die trügerische Abwesenheit von Liebe. Die hitzige Unzulässigkeit der Liebe.
Wer macht diese deutschen Titel?
Zug um Zug zur Liebe.
Bei Emily Henry.
Das ist ein Berliner Verlag. Kannst du das glauben?
Nee.
Kann ich nicht glauben.
Muss mal da anfangen, besseren Titel schreiben.
Muss da mal hinschreiben, wenn es angeht. Aber ja, haben Sie ja schon gemerkt, dadurch, dass ja jetzt Love Hypothesis unter Love Hypothesis rauskommt.
Und Love Theoretically auch.
Und nicht mehr unter die theoretische Wahrscheinlichkeit von Liebe oder so.
Oh. Aber als Biologin finde ich den Titel schon lustig.
Ja, der erste. Aber warum muss man dann nachher das Spiel weiterspielen bei allen weiteren Büchern, die sie veröffentlicht, die überhaupt nichts damit zu tun haben? Was hat Problematic Summer Romance mit Love Theoretically zu tun? Ich könnte euch jetzt erzählen, wie die Bücher alle untereinander connected sind, aber das mache ich nicht.
Nee, das machen wir mal separat. Aber auch, also ich weiß nicht, wer macht diese deutschen Titel? Ich finde auch Emily Henry Beatrice auf Deutsch. Verliebt in deine schönsten Seiten ist auch ein Dad-Joke. Ja.
So Boomer, die das nice
haben. Ja, Entschuldigung.
Nichts gesagt.
Check ja. und Mate.
Und ich wollte Check und Mate mit reinbringen, weil ich es nicht so oft sehe. Und weil, ja, als YA-Romance hat es, glaube ich, auch nicht so, spricht es nicht so viele an, aber es ist wirklich richtig, richtig schön. Es ist ganz toll, es macht Spaß. Tolle Charaktere. Ich mag Ali Hazelwood.
Mhm. So, bei mir ist jetzt vorbei hier mit Fluffy und Schön.
Oh Gott.
Du kannst dir jetzt aussuchen, mit was ich anfange. Sollte ich jetzt das machen, worüber wir uns vorhin schon unterhalten haben?
Ja, bitte.
Also du hast es nicht erraten.
Pass auf, das Rätsel war, ich habe ein Buch von der Autorin gelesen.
Nee, du hast schon drei Bücher von der Autorin gelesen.
Ich habe schon drei Bücher von der Autorin gelesen. Mhm. Und doch würde ich das, was du jetzt vorstellst, nicht lesen wollen.
Mhm. Ja.
Und habe auch gesagt, ich werde es auf gar keinen Fall lesen.
Ja.
Aber ich habe drei Bücher von der gelesen. Aha.
Und die mochtest du und die habe ich auch gelesen.
Und ich mochte die und will trotzdem nichts weiteres von ihr lesen.
Nee, das habe ich nicht gesagt.
Ach so, nur die Reihe nicht.
Nee, du willst weiteres von ihr lesen, das ist aber noch nicht draußen.
Aber ich dachte, ich will das auf gar keinen Fall lesen.
Nee, das, was schon draußen ist, willst du nicht lesen. Aber es wird Bücher von ihr geben, die noch rauskommen, die du definitiv lesen wirst.
Ach so.
Do you know now?
Du redest von Catherine Cowell?
Nee.
Nee, weil das will ich
die
ja nicht lesen.
Die willst du
das
lesen.
Das verstehe ich.
Das ist auch richtig fies, das ist Rebecca Yarros.
Ah!
Und ich wusste, dass dir die Birne angehen wird, wenn ich das sage.
Ich war so komisch.
Ich weiß.
Hey, natürlich will ich Fourthwing weiterlesen.
Ja.
Und natürlich werde ich auf gar keinen Fall jemals ihre Military Romance
exactly.
lesen. Never ever.
Ja.
Okay.
So
oh,
ist es.
Cool.
So ist es nämlich. Oh, ich habe mich gefreut wie ein kleines Kind, als du da vorhin nicht drauf gekommen bist.
Okay, wow. Erzähl mir mehr. Warum soll ich die lesen?
Nee, du nicht.
Naja,
ich weiß,
aber
dass du...
vielleicht kriege ich ja gleich Lust. Das ist
also,
ja der Sinn dieser Folge, oder?
Ich habe ja auch noch nicht alles von ihr gelesen. Also ich habe die Fourthwing-Bücher, die raus sind, 1-3 schon gelesen und geliebt. Ich habe auch schon von ihren Romance-Büchern welche gelesen. Noch nicht alle. Sie hat ja echt schon viel rausgebracht. Ich habe mir jetzt auch wieder was in der 99-Cent-Bibliothek runtergeladen. Und ich glaube, das ist nicht mal Military, aber da kann ich dir noch nichts dazu sagen. Also vielleicht gibt's noch mehr Bücher, die du von ihr lesen wollen würdest. Schauen wir mal. Aber die, die ich bisher von ihr gelesen habe, waren alles Military. Und da weiß ich ja, dass du das nicht lesen möchtest, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Aber wenn man Heartbreak und Emotional Damage mag, dann ist Rebecca Yarros auf jeden Fall eine Autorin, die man gerne mal ausprobieren kann. Was ich noch nicht gelesen habe und womit ich auch auf gar keinen Fall starten würde, ist The Last Letter, weil das, glaube ich, Emotional Damage hoch 1000 ist, soweit ich weiß. Der heißt auf Deutsch Alles, was ich geben kann, ist im DTV-Verlag erschienen. Was ich von ihr gelesen habe, ist ihre erste Reihe, Flight and Glory heißt die Reihe. Also das erste ist Full Measures, das zweite ist Ice Turn Skyward, das dritte ist Beyond What is Given. Die habe ich alle drei schon gelesen. Und 4 und 5 habe ich noch nicht gelesen. Das ist Hallowed Ground und The Reality of Everything. Und die sind tatsächlich bisher auch noch nicht auf Deutsch erschienen. Und das sind die, wo ich vorhin gesagt habe, die haben so unfassbar gute Bewertungen. Die haben auf Goodreads zwischen 4,14 und 4,47, was ja richtig hoch ist. Und das sind zwischen 30.000 und 80.000 Bewertungen jeweils. Das ist echt krass. Und das sind alles Military Romance. Also da geht's um Piloten, also Kampfpiloten. Und ist eine Interconnected Standalone-Reihe, die sehr interconnected ist. Also wenn man vorhat, das zu lesen, würde ich auf jeden Fall bei Band 1 anfangen. Weil das Paar von Band 1 ist zum Beispiel auch das gleiche Paar wie von Band 4. Die haben zwei Bücher. 4 habe ich das aber noch nicht gelesen, aber die kriegen zwei Bücher.
Das habe ich ja noch nie gehört. Das ist sehr cool.
Und ich habe ein bisschen Angst,
mhm.
nachdem es ja Military Romance ist. Ja, also wie gesagt, 1-3 fand ich echt gut. Ich glaube, das waren die ersten Military Romance Bücher, die ich gelesen habe. Und was ich dann auch noch von ihr gehört habe tatsächlich, ist The Things We Leave Unfinished. Das ist auf Deutsch unter demselben Titel auch schon im Rowohlt Verlag erschienen. Und das fand ich super spannend, weil das ist ein Single-POV, aber Dual-Timeline und eigentlich sind es auch zwei Geschichten, weil einerseits geht es in der heutigen Zeit um Georgia, die nach der Scheidung in ihr Heimatdorf in Colorado zurückkommt und dort den Nachlass ihrer Urgroßmutter regelt. Und ihre Urgroßmutter war Schriftstellerin und der Noah Harrison soll ihr letztes Buch fertig schreiben. Und den mögen wir natürlich überhaupt nicht, weil dem seine Bücher sind ja total doof. Parallel in dem Buch auch noch wird die Geschichte ihrer Urgroßmutter aus dem Ersten Weltkrieg erzählt. Also da ist quasi die Military-Komponente aus dem Ersten Weltkrieg. Also ich fand es richtig, richtig gut gemacht auf jeden Fall. Ich finde ja diese Zweifachgeschichten immer cool, weil die halten einen, finde ich, immer so dabei. Dann will ich quasi immer weiterhören und weil du kriegst ja die Geschichte immer nur so stückchenweise zugeworfen. Fand ich richtig gut, weil dann immer mehr Sachen auch über ihre Urgroßmutter bekannt werden, die sie vorher auch nicht wusste und so. Und dann kommt natürlich in der Jetztzeit noch der ganze Konflikt mit diesem Schriftsteller dazu. Und dann muss sie dem gegenüber eigentlich noch so die Legacy ihrer Urgroßmutter quasi verteidigen. Es kommt dann da auch noch mit rein. Also das fand ich richtig, richtig gut gemacht. Aber Rebecca Yarros, also um das zu lesen, muss man halt Emotional Damage mögen. Wenn du das nicht magst, dann würde ich die auch definitiv nicht empfehlen.
Ich glaube, das ist immer noch so ein anderer Grund. Nicht nur, dass es Military Romance ist, sondern auch, dass es ja bekannt ist, dass sie einen kaputt macht. Und ich gar keine Probleme damit habe in Fantasy-Reihen. Wenn ich komplett zerstört werde, oder jetzt, ich lese ja gerade meine Legacy-Reihe von Melissa K. Rorick, wo es ja einfach jeder Mann, der da rumläuft, ist eine Red Flag und ich kann es aushalten, weil es Fantasy ist. Und wenn ich dann aber diese furchtbar traumatischen, traurigen Geschichten in Büchern, wenn es so sehr real ist, dann wähle ich mir halt immer eher die Fluff-Pieces aus.
Ja, ist ja auch vollkommen fair.
Ja.
Kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Ich weiß auch nicht, warum ich das manchmal mache, aber irgendwie zieht es mich dann doch immer mal wieder zu so Emotional Damage Büchern. Ne?
Ja, toll. Und wenn die so toll bewertet sind, das ist doch super. Ja. Und dass sie sehr einnehmend schreiben kann, wissen wir ja, dass sie gut unterhalten kann auch, also ja, auf dem Papier.
Was ich bei ihr mal ganz cool finde, ich mag ja auch fluffy Romance Bücher sehr. Und bei ihr bin ich mir aber immer, wenn ich das Buch anfange, also außer ich weiß es vorher, aber wenn ich das Buch anfange, bin ich mir nie zu 100% sicher, ob das jetzt ein Happily Ever After gibt oder nicht. Also man könnte es ja rausfinden, weil meistens ist es ja bekannt, aber das mache ich normalerweise nicht, weil ich will ja die Spannung behalten.
Gibt's auch nicht immer bei ihr.
Also ich habe ja noch nicht alles von ihr gelesen. Ich glaube, dann kannst du dich wieder drüber streiten, was ist jetzt ein Happily Ever After. Aber zumindest nicht so ein klassisches wie bei allen Romance-Büchern sonst so. Das ist, glaube ich, nicht gegeben.
Das ist übrigens eine Sache, die mich bei, fällt mir gerade ein, die mir mich bei Ellie Hazelwood richtig doll nervt in den Büchern, dass die so auf der letzten Seite zusammenkommen und das ist vorbei. Also,
ja.
Wollte ich nochmal einbringen.
So richtig Rom-Com, eigentlich wie im Film, wie im Rom-Com-Film. Es wird sich geküsst ganz zum Schluss und oh, und dann kommt noch unser...
Vorher war so gar nichts.
Verlobungs- und Kinderkriegen-Epilog.
Oh Gott. Ja.
Was hast du noch?
Bin durch.
Crazy. Ja, ich habe noch zwei. Oh, darf ich die jetzt überhaupt noch sagen?
Natürlich.
Ja gut, wir sind ja auch durch mit Fluffy, weil Fluffy habe ich nicht mehr. Ich habe jetzt noch... Ich mache erst die, die du noch nicht gelesen hast.
Eins habe ich schon gelesen.
Ja.
Cool.
Mhm. Ich mache jetzt erst noch die, die du noch nicht gelesen hast.
Okay, pass auf. Ich habe es noch nicht gelesen. Du hast es bei mir im Schrank gesehen. Warst du überrascht, dass es in meinem Schrank steht?
Ich wusste, dass es bei dir im Schrank steht.
Aber habe ich es bei TK Maxx gekauft? Für 3 Euro oder 4?
Boah, frag mich was. Vielleicht schon.
Ist es pink?
Ja.
Hast du Butcher und Blackbeard auf der Liste?
Ja.
Nice.
Also die Reihe von Bryn Weaver, The Ruinous Love Trilogy, ist auch unter dem Namen im Heine Verlag erschienen. Butcher und Blackbeard, Leather and Lark und Skiff and Sparrow. Ich habe tatsächlich bisher nur 1 und 2 gelesen. 3 ist bei mir in der 99 Cent Bibliothek. Und es ist Dark Romantic Comedy, würde ich sagen. Es wird ja so ein bisschen Richtung Dark Romance vermarktet, aber sie sagt selber, es ist Comedy. Cool. Ich fand's auch lustig. Ich weiß aber auch Leute, die es nicht so lustig fanden. Es geht auch immer um Protagonisten, die andere Menschen umbringen, aber aus Gründen. Also es ist quasi mit in dem Sinne dunkleren Themen, dass halt immer Menschen getötet werden, aber es werden immer nur böse Menschen getötet. Also es wird aus moralisch okayeren Gründen getötet. Halt very American. Es ist halt super komödiantisch gemacht, finde ich. Man muss den Humor auf jeden Fall mögen. Und Ich fand es aber bisher, wie gesagt, ich habe 1 und 2 bisher gelesen, fand ich super lustig. Also wer mal so ein bisschen so seine große Zehe in das Dark Romance Wasser eintauchen möchte, könnte damit zum Beispiel starten, weil es noch nicht wirklich Dark Romance ist, weil sie immer noch einen Grund haben, aus dem man sich rationalisieren kann, dass es nicht ganz so dramatisch ist, dass da Menschen getötet werden und weil es halt immer noch diese Humorkomponente gibt. Das Gleiche, was man da auch noch mit reinpacken könnte, ist die Into Darkness-Reihe von Navessa Allen. Da kommt jetzt dann Lights Out im Piper Verlag raus. Und das zweite ist Caught Up. Das ist noch nicht auf Deutsch draußen. Ich habe beide als Hörbuch gehört. Und das erste ist auch super lustig, weil der Typ einfach super lustig ist. Und da ist es so, das erste Lights Out ist eigentlich eine Stalker-Romance, weshalb ich das sehr lange nicht gelesen habe, weil ich mir denke, so, warum sollte ich mir das antun?
Frag mich mal.
Aber auch da ist es extrem humorvoll gemacht. Das Stalking ist auf eine gute Art und Weise gelöst, ohne jetzt zu viel zu verraten. Und der Banter ist einfach unfassbar gut. Und Band 2 ist mehr so Mafia. Die sind auch sehr connected. Also es lohnt sich, den ersten vorher zu lesen. Aber es ist auch Mafia mit einem schlechten Gewissen, sagen wir so. Weshalb ich sie auch als Einsteiger-Dark-Romance empfehlen würde. Also wer vielleicht mal Interesse hat und das irgendwie auf TikTok und Instagram sieht, oh, Dark-Romance sollte ich mal ausprobieren, fangt mal damit an. Die sind noch mit Humor, die haben noch Moral mit dabei. Da kann man sich das mal angucken. Und dann kann man sich, wenn man damit schon nicht gut klarkommt, dann würde ich auf gar keinen Fall irgendwas von Rena Kent oder sowas lesen. Wenn man das aber gut bis ziemlich gut findet, dann kann man sich natürlich im nächsten Schritt überlegen, was da vielleicht noch dazu passen würde.
Ja, ich habe sogar Lights Out gehört. Das ist ungefähr 1 von 3 Hörbüchern, die ich mochte bisher in meinem Leben. Also das englische Hörbuch ist wirklich richtig gut.
Jacob Morgan macht das auch unfassbar gut.
Es ist unheimlich witzig und man kann es gut machen. Also wenn mir jemals jemand gesagt hätte, dass ich mal ein Stalker-Buch lese, nee, hätte ich gesagt, nein, auf gar keinen Fall. Und wie du sagst, es war wirklich gut gelöst, dieses Ganze wirklich.
Ja.
Oh,
und dann
schön.
Habe ich eine Reihe noch, meine letzte Reihe, und da hast du das erste Buch auch schon gehört. Was könnte ich noch auf meiner Favorites-Liste haben, was ich noch nicht gesagt habe, wo du das erste gehört hast und das dritte noch nicht auf Audio draußen ist?
Oh, Ensnared.
Ja.
Rebecca Quinn.
Broods of Bristlebrook heißt die Reihe. Ensnared, Entangled und Entwined. Ich habe Ensnared und Entangled auf Englisch gehört und es ist ein Full-Cast-Duet-Narration und ich liebe Duet-Narration und dann auch noch ein Full-Cast, weil das ist nämlich White Shoes mit 5 Männern und einer Frau in der Postapokalypse, in der Frauen rar gesät sind und am Anfang vom ersten Buch ein Deal gemacht wird, durch den sie Schutz bekommt und die Männer Spaß bekommen. Und es klingt richtig, richtig übel, wenn man das so sagt.
Es ist schon auch ein bisschen übel, wenn man das hört.
Der Anfang ist auch ein bisschen, ich habe tatsächlich auch den Anfang gehört und dachte so, boah, also wenn es nicht bald die Kurve kriegt, dann muss ich das, glaube ich, aufhören, weil das finde ich jetzt echt ein ziemlich übles Setup.
Mhm.
Und ich musste dich ja auch da so ein bisschen durchleiten, wo ich gesagt habe, trust the process, trust the process, bitte brich nicht ab, hör's weiter. Weil sie hat dann auch ziemlich schnell ziemlich viel Spaß und lernt sehr viel über sich. Du hast ja nur das erste gehört, ne?
Mhm.
Es ist auch ein bisschen darker, würde ich sagen, von den Themes her.
Mhm.
Es ist auf jeden Fall very kinky. Also die Männer sind früher vor der Apokalypse immer mal wieder zum Kink-Club gegangen. Übrigens, Ex-Military.
Aha.
Aber ja, also wer mal Bock auf ein bisschen White Shoes hat, ein bisschen viel White Shoes hat, ein bisschen Kinky vertragen kann, nichts gegen die Postapokalypse hat. Und wie gesagt, ich kann das Hörbuch auch
also
sehr
wenn
empfehlen.
Du nichts gegen die Postapokalypse hast, dann...
Im Sinne von, du hast nichts dagegen, wenn es kein Fluffy-Romance-Buch ist. Weil es ist definitiv kein Fluffy-Romance-Buch.
Es ist definitiv kein Fluffy-Romance. Sehr unterhaltsam.
Es ist sehr unterhaltsam,
Die Broods of Bristlebrook. Und ich bin trotzdem noch nicht sicher, ob ich weiter...
Was?
Weiß sehe ich noch nicht.
Diana.
Entschuldigung, dass ich dich jetzt hier zum Ende so enttäuschen muss.
Warum bist du dir nicht sicher, ob du weiterhören willst? Jetzt muss ich mir ja was überlegen hier.
Es kostet ein Guthaben und ich brauche das, glaube ich, eher für andere Sachen.
Ich höre ja eh nicht so viel.
Ja, weißt du, wofür du das jetzt benutzt, dein wertvolles Guthaben?
Ja, ich benutze es jetzt, um Lady of Darkness nochmal zu hören.
Nochmal zu hören?
Ja, nochmal. Nee, ich habe es noch nie gehört.
Nee, toll.
Ja.
Aber du hast es schon auf Kindle Unlimited gelesen und es steht auch im Print in deinem Regal.
Ja, und ich habe die Bücher auch im Regal und ich werde es wahrscheinlich auch noch 10-mal lesen in meinem Leben.
Okay.
Ja. Ja. Wir hoffen richtig doll, dass ein paar unserer Bücher, die wir so sehr lieben, auch auf euren Listen jetzt sind. Oder wenn sie da vielleicht schon drauf sind, dass sie es jetzt an die Spitze schaffen. Oder wenn ihr es vielleicht schon gelesen habt, dass ihr uns einfach mal schreibt.
Oh, und ich will unbedingt hören von euch, welche von unseren Empfehlungen ihr wegen unserer Empfehlung gelesen habt und wie ihr sie fandet.
Oh, das sind so richtige Life-Goals, oder?
Ja.
Dann schreibt dir jemand und sagt, ich habe es gelesen, weil du es empfohlen hast.
Oh, und ich hab's gehasst.
Das ist toll. Oh nein. Bitte nicht.
Oh.
Gerne auch das.
Nee, wir sind offen für alles.
Wir freuen uns auf eure Nachrichten.
Ja, wir freuen uns sehr auf alle Nachrichten.
Danke fürs Zuhören.
Bis zum nächsten Mal.
Bis bald. So schön, dass du uns gefunden hast.
Vielen Dank, dass du dabei warst.
Wenn dir diese Folge gefallen hat, würden wir uns riesig über eine Bewertung freuen. Und noch schöner wäre es, wenn du deinen Bookbesties von uns erzählst.
Du findest uns bei Instagram unter Prolog und Panik Podcast. Wenn du Anmerkungen oder Fragen zu dieser Folge hast, schreib uns einfach eine DM oder eine E-Mail unter kontakt@prologundpanik.de.